Ich möchte heute mit euch ein Gebet anschauen, das ganz am Schluss vom Leben von Jesus seinen Platz hat. Und wenn ich ganz am Schluss meine, dann ist es wirklich, wirklich gegen das Ende. Es ist ganz kurz, bevor er gefangen genommen wird. Es ist der letzte Abend, wo er mit seinen Jüngern verbringt. Man findet es im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Er hat mit den Jüngern so das letzte Nacht genommen. Er ist mit ihnen zusammengesessen und hat das letzte Mal noch Gemeinschaft gehabt mit ihnen. Er hat also die letzten Momente genossen von ihrer Freundschaft. Die letzten für die Jünger recht unbeschwerten Momente. Sie wissen nicht so genau, was kommt. Jesus schon. Die Jünger spüren, dass es speziell ist. Also es ist nicht normal. Gut, was ist in diesen 3 Jahren schon normal gewesen? Ich glaube, es ist nicht vieles normal gewesen in den letzten 3 Jahren. So, was wir Menschen so normal würden sagen. Es ist ganz viel passiert, was sie nicht verstanden haben, was sie überrascht hat, was sie nicht einordnen konnten, was sie sonst nicht erlebt haben. Aber dieser Abend war auch anders, was sonst war. Aber eben, was heisst das schon mit Jesus? Aber Jesus hat an diesem Abend geredet über sein Ende. Und es ist eine gewisse Gewissenlichkeit da an diesem Abend. Er muss ihnen noch so viel sagen. Er muss ihnen so viel noch mitgeben. Weil er hat keine Zeit mehr. Er weiß, was kommt. Er weiß, dass es der letzte Abend ist. Und er redet ganz viel. Es sind x Kapitel, und zwar in allen Evangelien, ist ganz viel, was kommt an diesem Abend. Und es sind ja nur ein paar Stunden. Und dann kommt beim Johannes ein Kapitel, wo Jesus plötzlich seine Augen zum Himmel aufrichtet. Er schaut nach oben und er fängt an zu beten. Er redet für die Jünger ganz offensichtlich mit seinem Vater im Himmel. Das ist nicht so oft passiert. Jesus hat nicht so oft mit seinem Vater geredet, für die Jünger sichtbar. Viel öfter hat er sich zurückgezogen. Ist er weg? Hat er das alleine gemacht? Aber da, an diesem Abend, ist das der Schlusspunkt. Später geht er ja dann noch in den Garten Gethsemane, nimmt nur 3 mit. Und dann auch die lässt er dann noch zurück und geht dann noch allein ein Stückchen weiter. Die schlafen ja dann noch ein. Eigentlich sollten sie ja wachen mit ihm. Die schlafen ja dann noch ein, weil es dann ja offensichtlich schon spät ist. Er hat ja schon lang geredet. Sie haben es nachgegeben, auch noch lang geredet. Dann betet er noch lang und nachher nimmt er sie noch mit, geht noch in den Garten und dann sollten sie noch, es ist dann schon spät und so. Also, ist eine lange Nacht, bevor er gefangen genommen wird. Es ist ein enorm wichtiger Abend. Und an dieser Stelle stehen wir jetzt. Und Jesus will, dass sie es merken, die Jünger. Und er schaut auf und fängt an zu beten. Und das Gebet, das hat ganz einen besonderen Stellenwert. Muss einen besonderen Stellenwert haben. Die anderen Evangelisten machen das etwas anders, sie verpacken es etwas anders, das, was da ihnen gesagt wird. Beim Johannes ist es wirklich einfach so, ähnlich wie es der Matthäus macht mit dem Vater Unser, so ein abgeschlossenes Gebet. So macht es Johannes jetzt da, er packt sie ein Kapitel. Es muss für die Jünger eine rechte Überrumpelung sein. Eigentlich sind ja die 3 Jahre für die Jünger eine einzige Überforderung gewesen. Ich kann das so gut nachvollziehen. Jesus kommt. Er kommt, er predigt Zeug, wo man nicht versteht, wo man mehr spürt, dass es wahr ist, Man weiss, er sagt etwas, wo etwas aufrührt in einem. Da werden Stellen aus dem Alten Testament aufgegriffen von jemandem und da werden passieren Wunder. Und es ist ja mehr ein Gespüren, wie ein Wissen, wie das mit dem Glauben ist. Ein Überzeugtsein von etwas, eine Hoffnung, die geweckt wird. Ein Überzeugtsein. Und man wird so getragen von dieser Hoffnung. Und es weckt eine Freude. Und oft sind wir überfordert damit. Und das gehört zum Glauben. So der Teil von der Überforderung, wo wir es nicht mehr einordnen können. Das gehört zum Glauben. Das bisschen überfordert sie hin und wieder. Das nicht alles können kontrollieren. Und es geht den Jüngern an dem Abend wieder mal so. Sie stehen manchmal da und verstehen es nicht, was er sagen will. Und Jesus richtet seine Augen und Vaterzeit ist da. Und Johannes löst das so, dass er das in ein Kapitel tut, in ein Gebet. Offenbar du jetzt deine Herrlichkeit, Vater. Die Herrlichkeit von deinem Sohn. Damit deine Herrlichkeit, Vater, offenbart wird. Ja, wie soll man denn das verstehen? Offenbar du die Herrlichkeit von deinem Sohn, damit die Herrlichkeit von dir offenbart wird. Und nachher geht er ans Kreuz. Super Herrlichkeit. Keine Herrlichkeit. Blut. Tod. Nacht. Schwarz. Und für uns ist Herrlichkeit Glanz, Strahlen, Freude, Glück. Und Jesus weiss das. Jesus weiss, dass es schwierig wird für die Jünger. Jesus ist doch seine Pappenheimer. Jesus weiss, dass das schwierige Tag wird sein. Und darum macht er das ganz hörbar für seine Jünger. Das Gebet. Jetzt verstehen sie es nicht. Jetzt verstehen sie wahrscheinlich nicht die Hälfte von dem, was er da betet. Geht nämlich mir jetzt auch so. Aber im Nachhinein ist es viel einfacher zu verstehen, was Jesus da betet. Weil es bleibt ja nicht bei diesen 3 Tagen. Blut und Tod und Nacht und Schwarz. Es kommt ja dann Glanz und Licht und Strahlen und Wunder und Hell. Darum ist das viel, viel einfacher im Nachhinein zu verstehen. Aber manchmal gibt es in unserem Leben auch Dunkelheit und Nacht und Tod und Schmerz. Und Herausforderungen, Unverständnis und Überforderung. Und der Herr weiss das. Er weiss das. Und er fängt, er lässt, ja, das gehört dazu. Der Herr weiss, dass auch wir immer wieder in die Situationen kommen, wo wir überfordert sind. Und darum lässt er uns teilhaben an diesen Situationen, wo die Jünger überfordert sind. Und darum zeigt er uns auch, wie Fürbitte funktioniert. Weil das ist ein Gebet von Fürbitte, das wir hier kennenlernen. Wie Jesus fürbittet für seine Jünger in einer Situation, wo sie werden überfordert sein, wo sie überfordert sind. Und das ist ja der Moment, wo wir Fürbitte brauchen. Wir Fürbitte brauchen. Manchmal auch Fürbitte leistet. Manchmal wissen wir doch auch nicht, wie wir für andere beten sollen. Wie sollen wir denn beten für jemanden, der so schlecht geht, dass wir sprachlos sind? Wie sollen wir denn beten für jemanden, der seinen Mann verloren hat? Einfach so ganz plötzlich. Wie sollen wir beten für jemanden, der erfahren hat, dass er Krebs hat und vielleicht stirbt? Wie sollen wir denn beten für jemanden, der das Kind stirbt? Wie sollen wir denn beten für jemanden, was auch immer? So Situationen, die uns völlig sprachlos machen. Du kannst doch nicht einfach sagen, ui, wie schlimm. Das ist doch völlig ungenügend. Am liebsten würden wir doch davor rennen, oder? Am liebsten hätten wir doch nichts damit zu tun. Am liebsten würden wir doch einfach davor rennen und denken, in Ruhe, ich will nichts damit zu tun haben. Das ist zu belastend. Das überfordert mich. Und was da auf Jesus wartet, an Schmerz und Tod, ist zu überfordernd. Das ist viel zu viel. Da will man nichts damit zu tun haben. Da will man sich abwenden, da will man gehen. Das haltet man nicht aus. Und das ist so. Menschlich haltet man das unmöglich aus. Und viele Situationen überfordern uns im Leben. Entweder weil wir selber drinstehen und betroffen sind, oder weil wir das Leid vom anderen nicht aushalten. Und es ist fast das Gleiche. Wisst ihr, wieso halten wir es dann nicht aus? Weil wir Angst haben, dass wir irgendwann früher oder später, es tut uns so konfrontieren damit, dass wir selber mal drinstehen könnten. Dass das auch uns könnte passieren. Und das ist nicht schön, der Gedanke. Gar nicht schön. Den wollen wir nicht denken. Den muss man auch nicht denken. Der ist nicht lustig. Und darum will man auch weg. Und Jesus weiss das. Und darum zeigt er uns, wie man betet. Für andere oder für uns. Für bitte. Und als erstes finde ich ganz spannend, bittet er für sich selber. Er bittet als erstes für sich selber. Und wie fängt er an? Er macht sich ganz klar, wer er selber ist. Jesus fängt in dem Gebet an, wer er selber ist. Er ist der Sohn Gottes. So fängt er das Gebet an. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Sohn Gottes. Und nachher geht er dorthin und ich komme von wo? Aus der Herrlichkeit. Das stimmt. Jesus kommt aus dem Himmel. Er kommt aus der Herrlichkeit. Er ist gekommen aus der Herrlichkeit auf die Erde. Und wohin wird er gehen? Wohin geht er? Wieder zurück in die Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist für uns eine grosse Lektion, wenn wir in die Fürbitte einsteigen wollen, ist es enorm wichtig, uns klar zu machen, ganz am Anfang, welche Situation ist, wo wir dafür beten wollen, desto wichtiger, wer wir sind. Wer wir sind. Da können wir mal ganz menschlich anfangen. Angelika Marti. Ist schon mal gut, weil das geht manchmal unter. Und was können wir, ganz menschlich, können wir da mal anfangen? Könnt ihr mal durchbuchstabieren? Was könnt ihr? Was sind ihr? Jesus macht das nämlich auch. Er sagt dann, mein Auftrag war, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Er redet nicht mal vom Kreuz da als erstes. Er bleibt da ganz nah bis im allerersten Auftrag, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Er redet da gar noch nicht vom Kreuz. Die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und das hat er gemacht, indem er einfach gelebt hat, die Wunder da hat. Das hat ihm noch nicht wehgetan. Er geht nicht dorthin, wo es weh tut am Anfang. Er bleibt bei dem, wo der Geist durch ihn tat, wo noch nicht wehgetan hat. Und ich glaube, das ist für uns auch ganz wichtig. Zuerst mal wissen, wer sind wir. Und dann dürfen wir beim Menschlichen anfangen. Bei dem, wo wir sind, wo wir erreicht haben im Leben. Ist vielleicht nicht so viel, ist gleich. Einfach mal dort bleiben. Die Angelika Marti ist Heilsarmee-Offizierin, hat 5, hat 3 Kinder. 2 Tageskinder, darum komme ich auf die 5. Ist in 2 Chor gewesen, Jugendarbeiterin, Jugendsekretärin. So, auf was ist man stolz? Mal nur das Positive aufzählen. Das gibt Boden, mal als erstes. Versteht ihr? Das gibt einem wieder Boden. Und dann einen Schritt weiter gehen. Und dann einen Schritt weiter gehen. Und wer bin ich? Von wo komme ich? Von wo komme ich? Da habe ich nämlich noch Wurzeln. Da habe ich noch Wurzeln. Ich komme aus einer Familie. Ich komme aus einer Familie. Ihr kommt alle aus einer Familie. Die einen sind vielleicht stolz auf ihre Familie. Die anderen sind vielleicht nicht so stolz auf ihre Familie. Jesus hat allen Grund, stolz zu sein auf seine Familie. Wenn ihr nicht so stolz seid auf eure Familie, überspringen wir den Punkt schnell. Die stolz sind auf ihre Familie, dürfen dort ein bisschen verweilen. Und dann werdet ihr ganz schnell geistlich. Weil das ist der wichtige Punkt. Das ist der wichtige Punkt. Weil wir sind alle Kind Gottes. Und das macht, hat unsere Identität verwandelt in etwas Kostbares. Das hat unsere Identität ganz grundlegend verwandelt. Jesus ist nicht ein normaler Mensch. Jesus ist auch ganz Gott. Er ist ein ganz normaler Mensch, aber er ist ganz Gott. Gleichzeitig. Wir sind nicht Gott. Aber wir sind in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben, in unser Leben, kein Sünder mehr. Sondern ein Kind Gottes. Und was kommt euch da noch in den Sinn? Wer sind wir? Wer bist du? Wir haben letzten Sonntag wunderbar gemacht. Aber da können wir noch viel weiter gehen. Ein Königskind. Angenommen. Geheiligt. Gereinigt. Gerecht gemacht. Es ist ganz wichtig, dass wir unserer Identität sicher sind, wenn wir in die Fürbitte einsteigen. Weil das gibt uns Autorität und Sicherheit. Dann sind wir nicht mehr alleine mit dieser Situation. Wie auch immer die Situation ist. Ob es unsere eigene Situation ist oder ob es die Situation ist von jemand anderem. Wir sind nicht mehr allein gegenüber dieser Situation. Dann ist unsere Identität klar. Und wenn wir kein Wort haben, es ist so spannend, was Jesus jetzt bittet da am Schluss. Die erste Bitte, die er für die Jünger hat, dünkt mich noch klar. Ich glaube, da wäre ich auch selber drauf gekommen. Beschütze sie. Wenn ich jetzt gange, wenn ich jetzt auf den Weg gehe, der vor mir liegt, und sie verlahne, dann beschützt du sie. Das ist seine erste Bitte in dem hohepriesterlichen Gebet. In dem letzten Gebet, wo er sie teilt. Das wären, glaube ich, wir alle auch drauf gekommen, oder? Wenn jetzt wir wüssten, wir müssten unsere Familie verlassen, was würden wir beten? Wir würden sie doch auch Gott anvertrauen. Wir würden doch auch sagen, beschützt du sie, oder? Das ist einem sehr nah. Und nachher sagt er, und weh du sie dir. So wie ich mich jetzt wehe und mich auf den Weg mache, der vor mir liegt, so weh du sie. Und das hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, die zweite Bitte. Mit denen, wie sie sagen, die Jünger weihen. Weihen. Vielleicht die, die hinter uns, unter uns einen katholischen Hintergrund haben, haben vielleicht da ein bisschen einfacher. Das ist uns sehr fremd, das mit dem Weihen. Das kennen wir Reformierte nicht so. Weihen. Das heisst, das hat mit dem Heiligen zu tun. Auf die Seite stellen. Das schließt an der Predigt von letzter Woche. Auf die Seite stellen für den Herr. Nimm du sie aus dieser Welt raus. Sie sind zwar noch in dieser Welt, aber sie gehören nicht mehr zu dieser Welt. Es geht eigentlich bei dem Beschützen nochmal einen Schritt weiter. Es ist so wie ein Überzug quasi drüber. Es ist nicht nur ein Beschützen, ein Sorge dazu quasi. Sondern es ist wirklich ein auf die Seite stellen. Dass nichts passieren kann. Das ist die zweite Bitte. Und ich glaube, da redet Jesus wirklich prophetisch. Er weiß genau, dass es für die Jünger schwierig wird. Und das Wissen hat er durch den Heiligen Geist. Wenn wir fürbitten für andere oder für uns, in der Autorität, in einer Autorität aus dem Heiligen Geist, dann müssen wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Dann geht es auch darum, dass wir so Impulse, so Gedanken wirklich halt auch aufnehmen und hören. Dann sind sie manchmal nicht nur logisch. Dann sind sie manchmal so Eingebungen, so Ideen, die kommen im Gebet, wo uns eben der Heilige Geist eingibt. Wo eben weitergehen. Und Jesus hat auch mit dem Heiligen Geist gelebt, weil er eins war mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Dreieinigkeit. Jesus hat gewusst, was es braucht, wenn er jetzt aus dieser Welt geht und die Jünger alleine bleiben, damit die Gemeinde gebaut wird. Er hat gewusst, was es braucht, damit die Gemeinde gebaut wird. Er hat gewusst, was es braucht, damit wir heute da sitzen können und jetzt da weiter Gottes Reich bauen. Der Heilige Geist will uns leiten im Gebet. Und für das brauchen wir die Offenheit, dass wir auf Impulse hören im Gebet. Und manchmal sind die auch komisch. Und die müssen wir dann halt prüfen. Und denen müssen wir auch gehorsam sein. Und das braucht manchmal Mut. Und dann gibt es noch einen dritten Abschnitt in dem Gebet. Und da geht es darum, um Einheit. Jesus bittet um Einheit. Und zwar um die nächste Generation, um die den Jünger zulassen und sich werden bekehren, auch werden ihr Wort annehmen und auch werden auf den Weg kommen. Eigentlich geht es um uns, dem Abschnitt. Und für die bittet er um Einheit, um Liebe und Einheit. Und das hat mich sehr berührt. Jesus bittet, dass wir in der Einheit bleiben. So wie Jesus mit dem Vater eins ist, sollen wir eins bleiben. Einerseits natürlich auch mit Jesus eins bleiben, aber auch miteinander eins bleiben. Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, die wir haben in der Gemeinde. Dass wir eins bleiben, dass wir Liebe leben untereinander und eins bleiben. Eine Einheit bleiben. Das ist uns fast nicht möglich, das zu leben. Entweder kippen wir immer vom einen Extrem oder ins andere Extrem. Entweder haben wir ein riesen Harmoniebedürfnis und decken immer alles zu und können keine Konflikte austragen miteinander. Oder wir sind nur am Streiten und reden darüber miteinander. Wir schaffen es irgendwie nicht, miteinander auf eine vernünftige Art eine Einheit leben. Wir schaffen es nicht, eine vergebende Liebe zu leben untereinander und ergänzend in der Vielfalt Einheit zu leben und Spannungen zu ertragen. Einheit verstehen wir so schnell, dass alle gleich sein müssen und dass man alles gleich sehen muss. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Wir haben dann schnell kommen wir so in eine Haltung, dass man muss, ja, also, dann kommen wir entweder so in ein Richten rein, oder wir gehen auf Distanz zueinander, weil wir es eben nicht aushalten, oder wir werden bitter, oder wir fangen an heucheln, weil man so ein bisschen darüber hinweg schaut, oder? Und das ist so eine riesen Herausforderung, und mich berührt das so, dass Jesus das da schon gewusst hat, und für das betet. Und für mich ist das wieder mal so ein Weckruf, wirklich einfach neu mich wieder zu prüfen. Wo stehe ich da? Wo stehe ich da? Kann ich den anderen annehmen, wie er ist, mal ganz grundsätzlich? Kann ich Situationen aushalten, wie sie sind, ohne gerade schon ändern? Das ist mega schwierig. Also für mich ist das mega schwierig. Ich bin wahnsinns Problemlöser. Ich will immer gerade das Problem lösen. Das finde ich auch gar nicht schlecht grundsätzlich. Aber ich glaube, dass man mal muss lernen, einfach mal etwas stehen lassen. Und erst dann über die Lösung nachdenken. Weil sonst vergisst man manchmal, am anderen zuzuhören. Sonst ist man sehr schnell mit Richten und Einordnen und Schublädchen machen. Und ihr kennt sicher so Situationen. Wir haben das fest am eigenen Leib erlebt mit dem Nils. Nils ist ja nicht einfach so ein normales Kind. Das hat schon bei der Geburt angefangen. Ich habe gerade vorher mit unserem Nachbarn geredet. Dann ist das Kind auf die Welt gekommen im November. Und er war jetzt ganz fest krank gewesen. Ich will euch nicht zu fest erzählen. Es geht auch unter Schweigepflicht. Und man weiss jetzt nicht, ja, wie das weitergeht mit dem Kind. Und wir haben das Gleiche erlebt. Der Nils ist 3 Wochen zu spät auf die Welt gekommen. Und da war die Plazenta am Absterben gewesen. Und der Arzt ist relativ bleich zu mir gekommen nach der Geburt und hat gesagt, er wüsste nicht, ob das Kind Geburtsschäden hat. Und der Nils ist da schon angemeldet worden bei der IV, bei der Geburt. Wir haben nicht gewusst, ob der Nils Geburtsschäden hat oder nicht. Und eigentlich sind wir extrem dankbar. Der Nils hat jetzt Anfang Mai Lehrabschlussprüfung. Er hätte eine normale Lehre machen können, 3 Jahre. Und das war doch nicht klar bei der Geburt. Wir sind immer ein bisschen mit komischen Gefühlen zu der ersten Vorsorgeuntersuchung im Kinderarzt und sind immer sehr dankbar gewesen, wenn das normal verlaufen ist. Aber es hat ja dann Probleme gegeben und die hat man dann einfach so eingeordnet unter Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität, ADHS. Wahrscheinlich stimmt die Diagnose nicht 100%. Denn Nils ist kein normales Kind und er ist immer auffällig gewesen. In den ersten Jahren ist das nicht so das Problem, aber mit 4 ist das schwierig geworden. Und wenn man Heilsarmee-Offizier ist, ist das ein bisschen schwierig mit einem auffälligen Kind. Wenn es nicht so 0815 ist. Und wenn es dann noch ein bisschen Phase hat, wo es ein bisschen frech ist und was reinpasst und so, ist es dann nicht immer so lustig. Und es wird schnell gerichtet, dass man vielleicht nicht so gute Eltern ist, dass man es anders erziehen sollte, dass man dieses und selbst anders machen. Ich weiss, da hat es auch Eltern, die das ähnlich erlebt haben mit ihren Kindern. Es wird schnell gerichtet. Es wird schnell gerichtet übereinander in unseren Gemeinden. Und was macht man da? So haben wir auch reagiert. Man erzählt nicht mehr alles einander. Man geht ein bisschen auf Distanz. Weil man es einfach nicht aushaltet, dass wie man gerichtet wird. Man will nicht so im Fokus stehen. Man will nicht so im Fokus stehen. Man erzählt nicht mehr, wie es wird auch umgezählt, oder? Wir sind alles nur Menschen. Es gibt Verletzungen. Es gibt Verletzungen. Ich will da gar niemanden anklagen. Wirklich. Das ist bei mir schon längstens verheilt und vergeben. Längstens. Es geht nicht um das. Aber die Einheit ist eine riesen Herausforderung. Und alle von uns haben da Verletzungen. Alle. Da sind wir alle herausgefordert. Und Jesus hat das gewusst. Und er bittet für uns. Er bittet für uns. Er hat das hier schon gewusst. Und ihr wisst, wir haben auch eine Phase gehabt in unserem Chor, wo wir mit dem gekämpft haben. Das ist gar noch nicht so lange her. Und er hat das hier schon gewusst. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Im Gebet, wenn wir für andere beten. Dass wir in der Autorität für andere beten vom Heiligen Geist. Und dass wir in unserer Identität sicher sind. Damit wir nicht Angst haben müssen und irgendwie müssen für andere klein machen. Damit wir grösser werden. Das können wir nur, wenn wir sicher sind in unserer Identität. Ich wünsche mir, dass wir alle in unserer Identität so sicher werden, dass wir für andere beten können, wirklich ohne Angst zu haben, geleitet vom Heiligen Geist, damit unsere Gebete Autorität haben, damit wir in der Einheit füreinander einstehen können. Damit wir zusammenwachsen und das Reich Gottes hier bauen. Da in unserer Umgebung. Amen.
Wer sind wir? Wer bin ich? Ein Kind von Gott, auserwählt, mit ihm zu leben. Und mit dem Gedanken auch, mit dieser Autorität, mit dieser Sicherheit oder auf dem Weg zu dieser Sicherheit miteinander oder jedes für sich nachher auch heimgehen und das auch miteinander so teilen. Und bevor wir auseinandergehen, möchte ich noch beten. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen und auch den Segen zu empfangen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ja so klar und deutlich dich ausgedrückt hast in diesem Gebet. Dass du uns mit dem etwas gezeigt hast und dass du dein Herz aufgetan hast und gezeigt hast, wer du bist und wer wir sind in deinen Augen. So bitte ich dich, dass du uns hilfst, ja, das auf Festigkeit zu bekommen, in unserer Identität, wer wir sind und wer du bist in uns. Und dass wir fortschrittend auf dem Weg der Heiligung vorwärts gehen können. bitte ich, dass du die Gedanken, die jetzt da in unser Herz auch sind, reinkommen, die von dir gekommen sind, dass sich die können festigen, vertiefen, verwurzelt werden. Und dass wir deine Herrlichkeit dürfen erleben und dürfen weitergeben. So bitte ich dich, Vater, dass du mit deinem Segen kommst über uns. Und Jesus, dass du uns klar machst, wer das wir sind durch deinen Tod am Kreuz von Golgatha und deine Auferstehung. Und Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wer du bist in unserem Leben, als unser Begleiter, unser Botschafter, unser Freund und unser Führer. Und so bitte ich dich um dein Segen, heute und morgen und immer. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir hören noch ein Ausklangsspiel von der Musik und anschliessend ist es Gelegenheit, dann im Saal noch miteinander auszutauschen, Gemeinschaft zu haben und etwas zu trinken. Und ich sage jetzt, auf Wiedersehen miteinander. Und Sport ist auch anschliessend.